Wir möchten zum nächsten Abschnitt unserer Veranstaltung überleiten, zu der offenen Fragerunde. Und haben wir, wie hier schon am Anfang erwähnt, wollen wir die Fragen über Slido sammeln und eben upvoten. Die Fragen, die am häufigsten geliked werden, werden als erstes gestellt. Wir bitten alle nochmal, Fragen zu schreiben. Das lebt von der Interaktivität. Und gerne, wenn die Frage gestellt wird, ein @CDU, @SPD, an wen die Frage gerichtet werden soll. Auch wenn die Frage an die jeweilige Partei gerichtet wird, haben die anderen Abgeordneten natürlich trotzdem die Möglichkeit, sich zu dieser Frage auch nochmal zu äußern. Die Redezeit werden wir jeweils auf 3 bis 5 Minuten einschränken. Wir werden auch wieder zwischendrin daran erinnern. Und um möglichst neutral, möglichst ja, ein Gleichgewicht zu halten, werden wir auch alle Redezeiten der jeweiligen Fraktionen stoppen und so, dass wir am Ende schauen, dass wir ausgeglichene Redezeiten auch in diesem Abschnitt haben werden. Also, wir wechseln alle nochmal zu Slido, schauen nochmal schnell, was für Fragen gesammelt wurden und ich schreibe selber auch nochmal schnell eine Frage rein. Und dann geht es in die offene Fragerunde.
So, ich stelle einfach schon mal die erste Frage. Ich gehe davon aus, dass die Sprecherinnen und Sprecher wahrscheinlich nicht an ihre Kolleginnen und Kollegen ganz viele Fragen stellen und dass sie sozusagen Zeit haben für die Beantwortung. Mir ist wichtig zu sagen, ich stelle die Frage zunächst an die Partei oder Max stellt die Frage an die Partei, die durch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewünscht wurde. Aber natürlich dürfen sich auch unsere anderen Gäste und Gästinnen dann beteiligen, wenn die sozusagen ursprüngliche Partei geantwortet hat. Das Schöne ist, dass wir ganz gut in der Zeit sind. Also wir haben jetzt rund eine Stunde Zeit für diese offene Diskussion. Aber damit das Ganze kein Monolog wird und wir wirklich die verschiedenen Parteipositionen auch im Detail etwas besser als Daumen hoch, Daumen runter jetzt ja, auseinander dividieren können, würde ich Sie bitten, dass Sie auch hier wieder zwischen 3 und 5 Minuten etwa Ihre Redezeit einschränken. Wenn ich versuche, Ihnen ins Wort zu fallen, bedeutet das normalerweise, dass diese Zeit dann zu Ende ist. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Frage, die durch das Publikum hochgevotet worden ist, und zwar an die AfD, Herr Felser. Wie wollen Sie ohne die Anerkennung seriöser Klimaforschung und Ihre Klimaprognosen nachhaltige Forstwirtschaft betreiben? Vielen Dank an das Publikum für die Frage und das Wort gehört Ihnen.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich über diese Frage, weil das zeigt, dass da gewisse Missverständnisse gibt. Keiner, also ich zumindest nicht und meine Kollegen hier in Berlin auch nicht, leugnet irgendwelche Tatsachen. Ich selber habe die 2 Dürrejahre der letzten 2 Jahre mit Schrecken miterlebt. Ich habe Leute gesehen, wo es auch eine Buche auch schon ging, nicht nur die Fichte. Was da passiert ist die letzten 2 Jahre, wir haben es vorhin auch gehört, das ist schrecklich. Das Klima ändert sich auch immer wieder. Es geht aber um die Verhältnismäßigkeit. Wir haben einen Anteil in Deutschland, der ist so verschwindend gering, bei 2%. Und wir wollen aber alles ganz schnell umstellen und damit die Welt, das Weltklima retten. Ich bitte wirklich alle, sich einmal Gedanken zu machen, was wir da eigentlich fordern und was da eigentlich im Raum steht. Also das Klima ändert sich. Wir müssen uns vor diesen Klimaänderungen auch schützen. Wir müssen den Wald umbauen und in anderen Bereichen müssen wir Maßnahmen überlegen. Aber eine ganze Autoindustrie kaputt zu machen, ganz schnell umzuschwenken auf alternative Energien und gleichzeitig Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke abzuschalten, das halten wir für völlig unverhältnismäßig. Und jetzt konkret, was wollen wir? Wie wollen wir dem begegnen? Wir müssen forschen. Fremdländische Baumart dürfen kein Tabu sein. Natürlich gehört die Douglasie dazu. Natürlich müssen wir in südländischen Ländern in Europa, in Südeuropa schauen, was wir da hochziehen, was bei uns Bestand haben könnte. Und wir müssen das forstliche Saatgut, da müssen wir ran und forschen, was könnte stabil werden. Da können wir bei den eigenen Baumarten natürlich anfangen. Dort hat das Thünen-Institut ganz hervorragende Arbeit geleistet. Und ich bitte wirklich darum, lasst uns doch gemeinsam vernünftig diskutieren und dass wir Klimaleugner wären, das ist wirklich unterirdisch. Ich habe jetzt 2, 3 Vorschläge gebracht. Also das wäre meine Antwort dazu. Ich hoffe, ich konnte da was klarstellen. Bitte die Verhältnismäßigkeit einhalten und bitte nachhaltig die nächsten 30, 50, 100 Jahre anschauen und jetzt nicht irgendwelchen Dingen hinterherlaufen, die vielleicht opportun sind, die aber wirklich uns nicht weiterbringen.
Vielen Dank für Ihre kurze Antwort, kurz und bündig, knackig. Ich möchte noch einen ganz kurzen Hinweis geben, den ich vorhin vergessen habe. Fragen an die Bundesfraktion, die Grünen, können wir im Moment nur zurückstellen. Wir hoffen immer noch, dass Herr Ebner noch zu uns stoßen wird. Also nicht wundern, wenn jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auch in Slido sehen, dass da Fragen an die Grünen geupvotet sind, aber nicht gestellt werden. Das macht gerade keinen Sinn, die schieben wir nach hinten. Und ich gehe davon aus, dass die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Gesprächsrunde sicherlich auch zu der Frage und zum Statement von Herrn Felser auch noch das eine oder andere sagen wollen. Wenn dem so ist, dann dürfen Sie gerne ein Handzeichen geben und dann das Mikro freischalten und sich äußern.
Okay.
Ja, dann fangen Sie gerne an, Herr Gehring.
Ja, also der Klimawandel ist allgegenwärtig und wir müssen schneller reagieren, als wir das alle noch vor ein paar Jahren gedacht haben. Deswegen ist die Energiewende durchaus wichtig. Wir alleine in Deutschland können das Klima nicht retten, das ist richtig, aber wir sind doch insbesondere auch betroffen. Das sehen wir die drei katastrophalen Jahre in unseren Wäldern oder sehen wir die Wetterextreme jetzt zum Beispiel in der Eifel oder die Stürme vorher im sauren Siegerland und sonst wo in Deutschland. Da muss was passieren und erneuerbare Energien sind die beste Möglichkeit, um fossile Energieträger zu ersetzen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass ich sage, ja, wir können das miteinander. Wir haben ein Drittel der Flächen in Deutschland mit Wald bewachsen. Da dürfen auch ein paar Windräder stehen. Wir müssen auch darauf achten, dass unsere Landwirte zukünftig noch genügend Lebensmittel produzieren. Auch da nehmen die Ernteausfälle zu. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass in der Summe weniger Land verbraucht wird. Und dann ist das eine gute Möglichkeit. Und wir haben in Deutschland schon immer die Situation, dass wir dank Wissenschaft und Forschung ein Stück weit ein Know-how aufbauen, das sich auch weltweit nachher dazu eignet, dass es von anderen kopiert und übernommen wird. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen da Gas geben. Und dazu hat gerade die aktuelle Bundesregierung sehr vieles auch richtig gemacht.
Ja, soll ich noch kurz ergänzen?
Ja, Herr Busen, das sind Sie jetzt. Bevor Sie ergänzen, ich möchte ganz kurz Herrn Ebner begrüßen. Okay. Genau, es ruckelt im Bild. Ich glaube, das liegt daran, dass Sie im Auto sitzen. Wem also schlecht wird, der sollte vielleicht nicht Herrn Ebner fokussieren, aber ihm trotzdem gespannt lauschen. Herr Ebner, wir sind im Moment in der offenen Diskussionsrunde. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können per App Fragen stellen und die auch dann bewerten, liken und die werden dann aus der Technik an uns geschickt und wir stellen die Ihnen in die Gesprächsrunde. Wenn Ihre Verbindung stabil genug ist, würden wir gerne am Ende dieser Diskussionsrunde in ungefähr einer knappen Stunde Ihnen auch noch die Möglichkeit für einen Pitch geben, wo wir dann hören, warum Forstleute gerade ihre Partei wählen sollen. Weil wir jetzt aber mitten in der Diskussion sind, kommt das hinterher. Das ist nur ein kurzer Einschub, weil wir jetzt...
Ich sage nur kurz Hallo und sage, ich hoffe, dass die Verbindung hält. Danke.
Super, schön, sehr gut. Und dann Herr Busen, wir gehen zurück zur ursprünglichen Frage. Ich wiederhole die nochmal, weil wir jetzt ein bisschen Unterbrechung hatten. Und zwar war die Frage nach Klimawandel und dem Umgang hiermit. Wenn Herr Busen sein Statement fertig hat, Frau Tackmann, dann dürfen Sie einfach direkt antworten und dann, Herr Wiese, Sie nach Frau Tackmann gerne. Dankeschön.
Ja, gerne. Ich darf auch meinem Kollegen Alois Gehring zustimmen, weil wir wollen ja auch demnächst regieren, wir beide mit der CDU zusammen. Und wir brauchen auch auf alle Fälle Forschung. Das ist sowieso unser Thema. Nicht nur im Bereich Wald, auch sonst wo. Die Forschung ist ein ganz wichtiger Faktor, auch gerade für den Wald. Und nicht nur Forschung an Pflanzensaat, an Saatgut oder an verschiedenen Baumarten, sondern wir brauchen auch Forschung in Sachen Pflanzenschutzmittel für den Wald. Wir können auf Dauer nicht mit ansehen, dass durch Kalamitäten und die auch dann vor allen Dingen in stillgelegten Waldflächen, wo der Borkenkäfer die beste Brut entwickeln kann, dann müssen wir irgendwann auch mal darüber nachdenken, dass wir wirklich gute Pflanzenschutzmittel bekommen, bevor wir unsere Wälder praktisch vom Borkenkäfer irgendwie auffressen lassen. Und dass wir das Weltklima nicht retten können, das ist ja wohl ganz klar. Das weiß ja jeder von uns. Wir sollten aber zumindest Vorreiter sein und zumindest so viel aktiv werden, dass wir auch unseren Nachbarländern, zumindest mal auch in Europa, zeigen können, wie man es machen kann, wie es auch gehen kann. Und ganz alleine ist ganz klar, wir müssen europäisch denken und natürlich im Wald müssen wir über weltweit denken. Wenn ich daran denke, was an Brandschäden in der Welt verursacht wird, die wirklich das Weltklima beeinflussen, da sind unsere Brände, die braucht man gar nicht mitzählen. Aber was in Brasilien und im Totenwald passiert, das ist wirklich eine Katastrophe. Und da müssen wir wirklich auch unsere Forschung dran setzen. Wie kriegen wir das auf Dauer in den Griff? Da bin ich voll beim Kollegen Gehrig und setze auch voll auf Forschung und Technik und Entwicklung.
Danke. Also wir sind ja am Anfang aufgefordert worden, ehrlich und offen miteinander zu diskutieren. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns auch ganz klar bekennen, warum es den Klimawandel gibt. Also ich lasse jetzt hier den Trick der AfD nicht durchgehen, so zu tun, als ob, ja, Klimawandel, der ist so eindeutig, den müssen wir schon einräumen. Nee, das hat schon was mit menschlichem Handeln zu tun. Und deswegen müssen wir eigentlich eine Doppelstrategie fahren. Einerseits müssen wir die Ursachen des Klimawandels tatsächlich auch bekämpfen. Und das ist natürlich auch eine internationale Aufgabe. Aber da finde ich auch immer das Verweisen auf andere auch ein bisschen hilflos. Ich möchte meinen Enkeln, meinen Kindern eine Welt übergeben, die jetzt nicht nur, weil die anderen nicht gehandelt haben, irgendwie nicht mehr funktioniert, sondern da sollte jeder schon seine Verantwortung übernehmen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch uns anpassen unterdessen an den Klimawandel. Also ich bin lang genug dabei und hätte mir gewünscht, dass wir früher reagieren, damit wir die Anpassungsstrategien vielleicht nicht so dringend brauchen, wie wir sie jetzt brauchen, aber wir brauchen sie. Und die Dynamik der Entwicklung, die ist ja schon erschreckend. Also wenn ich erinnere an die Bundeswaldagentur, Inventur, die wir zuletzt hatten, da war ja alles noch relativ entspannt und wir hatten noch relativ gute Zahlen und innerhalb von wenigen Jahren hat sich das dramatisch verändert. Also insofern müssen wir handeln und da kann es eben nicht nur um Anpassung gehen, da muss es auch um Ursachenbekämpfung gehen. Aber bei der Anpassung werden wir auch nicht nur mit technischen und Forschungsmitteln auskommen, sondern wir müssen halt die Waldbesitzenden mitnehmen, die müssen auch die Chance haben, richtig zu handeln und müssen auch die entsprechende ökonomische Basis dafür haben. Und das ist ja das eigentlich spannende Thema, wie wir eine Balance hinkriegen zwischen gut bezahlten Forstleuten, die tatsächlich auch das tun können, was richtig ist, den Wissenstransfer zu organisieren und auch mit dem Holz tatsächlich auch die Anpassungsstrategie zu fahren. Und da ist eben halt die Frage, wie wir auch die Nutzungskaskade, also die von der stofflichen Nutzung zur energetischen Nutzung richtig hinkriegen. Das ist eine große Aufgabe, die seit Jahren steht und die übrigens die ganze Wertschöpfungskette übernehmen muss. Es kann nicht sein, das habe ich, glaube ich, vorhin im Statement, ist es ein bisschen technisch untergegangen. Es kann nicht sein, dass sich die Sägewerke und die Verarbeitungsindustrie hier aus der Verantwortung stehlen. Nein, wenn wir auch mehr Laubholz im Wald haben, muss auch die Verarbeitung möglich sein, die Vermarktung. Und insofern ist das tatsächlich eine Aufgabe, die wir nur solidarisch gelöst kriegen. Und dazu gehört aber das klare Bekenntnis, dass wir hier gemeinsam eine Verantwortung haben, sowohl für die Ursachen des Klimawandels als auch für die Anpassung.
Vielen Dank. Dann, Herr Wiese, würde ich das Wort einfach direkt an Sie geben.
Ja, vielen Dank. Und erstmal, Frau Tackmann, sehr dankbar für die deutlichen Worte Richtung AfD, weil wenn man gerade Podiumsdiskussionen im Wahlkampf macht und den Kolleginnen und Kollegen von der Partei nochmal erklären muss, dass Wetter nicht Klima ist, dann sind hier doch schon ein paar deutliche Worte an dem Punkt auch sicherlich notwendig. Die entscheidende Frage aufgrund der klimatischen Veränderungen ist für uns jedenfalls, wie kriegen wir es hin, wieder aufzuforsten? Weil das ist erstmal das Entscheidende. Wir haben so viele Schadflächen und Kalamitätsflächen, wo ich mir Sorge mache, wenn dort es keine weitere Unterstützung gibt, dass es dann keine Wiederaufforstung, jedenfalls hin zu klimastabileren Mischwäldern letztendlich auch gibt. Und die entscheidende Frage ist, wie können wir auch durch Forschung, durch fachliche Beratung, gerade auch der fachlichen Praxis, der Forstwissenschaft dafür sorgen, dass standortgenau das angepflanzt wird, was dann möglicherweise in 40, 50, 60, 70 Jahren dann auch für die nächsten Generationen, und das ist ja nicht mehr für unsere, dann auch sozusagen auch für die Versorgung mit Holz, gerade fürs Bauen mit Holz, was, glaube ich, auch vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen wichtig ist, in die richtige Richtung geht. Und da müssen wir, glaube ich, noch mehr und gezielter hinschauen, denn da ist eine große Verunsicherung vor Ort bei den privaten Waldeigentümern. Was pflanze ich überhaupt für meine Enkel wieder an? Das ist nicht so einfach. Früher bei uns im Sauerland hätte man gesagt, wir pflanzen wieder die Fichte an, die galt lange Zeit als Sparbuch, die man hatte. Das funktioniert aber nicht mehr, das geht nicht. Das wird nicht mehr klappen an der Stelle. Und der nächste Punkt ist, und da will ich auch einmal sehr deutlich sagen, aufgrund der Herausforderungen, vor denen wir stehen, der bewirtschaftete, und das ist immer in der Forstwirtschaft, der nachhaltig bewirtschaftete Wald ist auch der, der nachweislich mehr CO2 speichert. Das müssen wir bei allen Debatten, die wir momentan auch von europäischer Ebene sehen und sicherlich auch von dem einen oder anderen, der Bücher schreibt, auch nochmal immer wieder deutlich machen, dass der bewirtschaftete Wald mehr CO2 speichert. Und das muss in den Diskussionen auch deutlich werden, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir vor diesen klimatischen Herausforderungen letztendlich auch reagieren wollen und sicherlich die Debatte führen, auf aktuellen Kalamitätsflächen auch Windkraft im Wald zuzulassen. Das ist ein sehr emotionales, auch umstrittenes Thema durchaus vor Ort, aber es kann sicherlich für 10, 15, 20 Jahre auch eine Unterstützung für Waldeigentümer sein mit allen Rückbauverpflichtungen, ist aber etwas, was aus meiner Sicht erfolgen muss, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien ist wichtig und wenn wir so weitermachen mit dem Tempo, wie wir bisher jedenfalls ausbauen, ich sage jetzt nur mal in Baden-Württemberg unter Winfried Kretschmann, 12 Windräder in 5 Jahren, dann schaffen wir die Energiewende letztendlich nicht.
Würde ich natürlich schon auch noch gern was sagen, wenn man hier so austeilt. Also jetzt dachte ich, wir reden über die AfD und ihre krude Vorstellung, was Klimakrise angeht. Da hat die Kollegin Tackmann schon alles Wesentliche, glaube ich, dazu gesagt. Und auch die derart viel ollen Kamellen und Klischees, die der Kollege Busen hier aufgetischt hat, glaube ich, muss auch nicht weiter kommentieren. Zum Glück wird er jedenfalls nicht regieren. Aber Kollege Wiese, Baden-Württemberg, ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr große Lachnummer. Wenn er in Berlin die Weichen stellt und die Windkraft mit Deckeln und die Solarenergie mit Ausbaudeckeln versieht, mit Ausschreibungshindernissen und Schikanen und das Weiterbetreiben der Solaranlagen behindert, dann kann man natürlich immer schön mit dem Finger auf andere zeigen. Und das finde ich nicht nur armselig, das finde ich auch wirklich unverschämt, wirklich krass unverschämt. Da soll man erstmal eigene Hausaufgaben machen, ja, weil das sind die Dinge, die den Ausbau gerade im Binnenland verhindert haben. Schauen wir doch mal nach Bayern, wie viele Windräder sind da gebaut worden? 10 Haarhöhe, da ist noch zusätzlich Schikane eingebaut worden. Baden-Württemberg hat jetzt das fortschrittlichste, konsequenteste und einzige Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht, das wirklich auf dem 1,5-Pfad Gradpfad gehen wird, mit einer Solarpflicht auch auf Wohngebäuden. Und dann reden wir mal wieder drüber, wenn wir die ganzen Schikanendeckel abgeschafft haben, was da wirklich machbar ist.
Also da muss ich noch mal ganz kurz einschreiten, Frau. Wenn der schon hier austeilt, der Kollege Ebner, dann will ich Ihnen mal ganz klar sagen, dass die Grünen komplett kontraproduktiv für den Klimaschutz arbeiten. Jeder geplante Urwald, was die Grünen seit Jahren predigen, ist kontraproduktiv zum Klimaschutz. Und dass die SPD plötzlich auch den Wirtschaftswald erfunden hat, ist mir auch ganz neu. Sie haben vor kurzem noch ganz anders argumentiert. Der reine Wirtschaftswald, den haben wir ständig vertreten und den vertreten wir auch weiterhin. Aber es ist ja auch Wahlkampf. Aber was Herr Ebner erzählt, auch von Baden-Württemberg, das ist das Paradebeispiel dafür, wo an Klimaschutz am allerwenigsten getan wird, und an Energieversorgung auch. Also von wegen hier irgendwelche Schuldzuweisungen uns in die Schuhe schieben, selber mal ein bisschen besser machen.
Danke, Herr Busen.
Ampelkoalition.
Stopp. Ja, abwarten.
Stopp, sonst stellen wir Sie stumm. Die nächste Frage, die von unseren Mitgliedern ganz hoch gewotet wurde, geht an Herrn Ebner und ist wahrscheinlich relativ schnell zu beantworten. Herr Ebner, halten Sie immer noch Peter Wohleben für einen kompetenten Fachmann? Das hat Ihr Kollege Robert Habeck so gesagt, wird hier in der Frage geschrieben.
Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie so eine Prüfungsrunde machen sollten, wen wir in dieser Welt für kompetente Fachleute halten. Ich glaube, das halte ich für vollkommen verfehlt. Da soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Was ich aber schon bemerkenswert finde, dass es Peter Wohleben geschafft hat, den Wald, für den Wald eine große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu bekommen. Ja? Und ich glaube, das sollten wir doch alle, die im Wald interessiert sind, auch als einen positiven Impuls nehmen und sagen, ja, den Impuls, den greifen wir auf, die Herausforderungen nehmen wir an. Wir zeigen, dass wir es so, wie wir es machen, besser machen oder dass wir bessere Ideen haben. Damit ist die Debatte eröffnet und ich glaube, einer Bewertung einzelner Kompetenzen können wir uns auch enthalten.
Dank. Ganz vielen Dank.
Kathi, soll ich weitermachen?
Ja,
ich
gerne.
Rüber. Genau, die nächste Frage unserer Mitglieder. Der Waldumbau wird noch immer auf großer Fläche Deutschlands durch überhöhte Schalenwildbestände verhindert. Und wir starten einfach mal mit der CDU zu dieser Frage. Welche Lösungsansätze Sie dafür haben?
Ich bin gerne geeignet, immer die Eingangsantwort zu geben und andere kommen hinterher. Zum Kollegen Ebner noch Prüfungsrunde. Wir haben die schon hinter uns. Du bist, lieber Harald Ebner, viel zu spät eingestiegen.
Und ach, ich meinte die Prüfungsrunde über andere Förster und deren Kompetenz.
Ja, natürlich. Aber zu Peter Wohleben kann man sehr wohl eine Meinung haben, plus oder minus. Und er ist halt insbesondere Geschäftsmann und Populist. Und ich glaube nicht, dass man die deutschen Wälder auf die Art und Weise bewirtschaften kann oder in die nachhaltige Zukunft führen, wie das ein Peter Wohleben möchte. Ich habe vorhin klar tendiert zum Thema Wald und Wild. Es muss parallel gehen. Und in aller Regel klappt es auch tatsächlich gut, dass sich sowohl die Waldbesitzenden als auch die Jägerinnen und Jäger in einer Art und Weise arrangieren. Wir haben Leitplanken auf Landesebene durch Landesjagdgesetze und wir haben ein Bundeswaldgesetz, das wir noch im größeren Stil reformieren wollten, das aber dann auf der Endstrecke leider hängen geblieben ist. Aber es ist allen klar, wir müssen dann, wenn wir junge, vitale Mischwälder wollen, wenn wir nachpflanzen müssen auf mehr als 200.000 Hektar, müssen wir das Wild für eine gewisse Zeit reduzieren. Wir müssen natürlich auch Baumschutz betreiben. Das geht gar nicht ohne. Aber es sind beide, sowohl die Waldbesitzer als auch die Jäger, ein Stück weit voneinander abhängig und in den meisten Teilen Deutschlands funktioniert es eigentlich ganz einvernehmlich, wenn man bereit ist, miteinander zu reden, genauso wie das mit Wild und Landwirtschaft überwiegend auch ganz gut funktioniert. Ich sehe nicht, dass es da unüberwindbare Hindernisse gibt.
Vielen Dank, Herr Gehrig. Wer möchte sich dazu noch äußern?
Ja, ich würde gerne was dazu sagen.
Gerne.
Soll ich oder ist Herr Wieser?
Herr Busen, Sie haben das Wort und dann machen wir weiter mit Herrn Wiese.
Also für uns Freie Demokraten gehören also Wildtiere und Wald untrennbar zusammen. Ist der Lebensraum Rehwild, Rotwild und so weiter komplett und Wald mit Wild und ist für uns immer auch der Maßstab. Und wir wollen auch keine Mindestabschussquoten für Rehwild und der Verbiss in den Wäldern durch Lebensraumgestaltung und Essungsangebot kann das verringert werden. Ich habe mir viele, viele Reviere angeguckt, wo Wild mit Wald wunderbar funktioniert, wenn es anständig gemanagt wird und wenn das Wild auch Ruhezonen hat. Und da kann es auch nicht sein, dass wir ohne Regeln demnächst für den Wald auskommen. Man kann nicht in sämtliche Dickung und Deckung und weit ab von den Wegen mit Mountainbiker und so weiter sich aufhalten. Das Wild braucht ganz dringend auch seine Ruhezonen. Und deswegen geht das auch nicht im Wald ohne Schutzvorkehrungen. Es kann natürlich, die Naturverjüngung, die funktioniert auch. Es funktioniert nicht immer. Aber wenn Waldbesitzer große Waldschäden haben, dann müssen sie das mit den Jägern auch zusammen besprechen. Und die Jagd und Forst, das muss gemeinsam praktiziert werden. Und das kann nicht gegeneinander laufen. Wenn ein Verpächter mit seinem Jäger nicht zufrieden ist, dann muss er halt seinen Pachtvertrag kündigen oder er muss seine Abschlussquoten halt einhalten. Und das ist eine reine vertragliche Vereinbarung untereinander. Und wenn das nicht funktioniert, müssen die Vertragspartner untereinander damit klarkommen. Aber für uns gilt Wald mit Wild.
Dankeschön, Herr Busen. Herr Wiese, Sie sind als nächstes dran. Dann machen wir weiter mit Herrn Felser, Herrn Ebner und wenn Frau Tackmann dann auch noch zu Wort kommen möchte, Frau Tackmann.
Merksam mache ich gerne. Lassen Sie mich nur einen Satz auf Herrn Ebner antworten, der vorhin gesagt hat oder etwas aufgeregt gesagt hat, als er auf die 12 Windräder in Baden-Württemberg angesprochen hat, dass wir das auf Bundesebene, Alois, alles in Schuld wären. Im Vergleichszeitraum wurden in Brandenburg 70 Windräder gebaut, das sind 58 mehr, also so ganz in Baden-Württemberg, lieber Harald.
Nicht vergleichbar, dann, Entschuldigung, dann, da habt ihr die Regeln dafür so gemacht.
Müsst ihr euch mal dann die eigene Nase fassen.
Richtig.
Ich habe kein Buch geschrieben, aber das kann ich zusammenzählen an dem
Punkt. Richtig.
Lassen Sie mich zum Jagdgesetz kommen. Es wäre natürlich schön für die Diskussion gewesen, lieber Alois, sieh es mir nach, wenn auch einer von der CSU heute dabei gewesen wäre, denn wir haben doch ein bisschen eine Chance liegen gelassen in der letzten Legislaturperiode mit der Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Das bedauere ich noch immer. Es ist richtig, da, und da gebe ich dem Kollegen Busen recht, da, wo vor Ort ein vernünftiger Austausch, ein vernünftiger Dialog zwischen Waldeigentümern und der Jägerschaft passiert, da gelingt das auch. Aber, ich sage das auch sehr deutlich, wir sind natürlich in einigen Regionen Deutschlands, und da zählt auch meine Heimat, das Sauerland, zu, stehen wir vor gewaltigen Aufforstungen. Und da ist es in der Tat so, dass man hier schon an einigen Stellen klar sagen muss, auch in Konfliktsituationen, Wald hat Vorrang. Es muss dann angepasste Rehwildbestände auch geben. Es muss dann auch mehr gemacht werden. Und da muss man im Konfliktfall auch gesetzliche Möglichkeiten haben. Weil bei den vielen Setzlingen, die gepflanzt werden, das ist ja geradezu ein Festessen, wenn man dann keine Möglichkeiten in der Hand hat. Und dann verpulvert man letztendlich möglicherweise auch Steuergelder, die wir unterstützend geben für die Wiederaufforstung. Also es kann durchaus notwendig sein, auch ganz klar Wald vor Wild zu sagen, um diese Herausforderung der Wiederaufforstung hinzubekommen.
Dankeschön. Herr Felser?
Ja, einen Satz an den Herrn Kollege Ebner. Herr Kollege Ebner, ich halte es aus, wenn Sie meine Gedanken zum Klimawandel so angreifen und abwertend einschätzen. Das halte ich aus. Aber Sie sollten schon mal klare Aussagen treffen, wenn Sie gefragt werden, wie stehen Sie zum Herrn Wohlleben, was wir da an Geschwurbel und Esoterik hören. Also sorry, wenn das eine Grundlage für den Waldbau und den Forst sein soll von den Grünen, sorry, dann möchte ich eigentlich eine klare Stellungnahme hören. Zum Wald mit Wild, Wald vor Wild Problematik. Wir stehen zu unseren Wildtieren in unseren Wäldern. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an die knapp 400.000 engagierten Jäger in Deutschland. Ohne die würden wir auch die afrikanische Schweinepest überhaupt nicht eindämmen können oder abwehren können. Also an dieser Stelle mein Dank. Wie können wir es schaffen, dass wir die Wildbestände so halten, wie es auch vorgesehen ist? Jeder, der den Jagdschein macht, lernt es ja fast schon in der ersten Stunde. Angepasste Wildbestände, das ist es. Angepasste Wildbestände, und ich muss dort eingreifen, schärfer, wo es nicht klappt. Und ich kann aber auch durch Ruhezonen, durch Lebensraumgestaltung, kann ich sicher vieles lenken und vieles auch bewerkstelligen. Wir brauchen den Einzelschutz bei Pflanzungen. Also jeder, der hier aus der Praxis kommt, wahrscheinlich fast jeder hier, der weiß, wenn auch nur ein einziges Reh im Wald übrig bleibt, dann wird die Douglasie gefegt und dann werden die jungen Pflanzen verbissen. Also die müssen wir einfach schützen. Da hat das vorgesehene Bundesjagdgesetz, das neue, die Novelle, hat da völlig in die falsche Richtung argumentiert. Zum Glück ist es dann auch gescheitert. Tja, und eine einheitliche Ausbildung, sowas vorgesehen, mal was Gutes in dieser Novelle, eine einheitlich bundesweit einheitliche Ausbildung der Jäger würde, glaube ich, auch ein Stück dazu beitragen. Es hat ja auch geklappt, dort wo Jäger mit den Pächtern, Jäger mit den Revierinhabern, mit den Waldbesitzern sprechen, wo man Abschusspläne aushandelt, wo wir wie in Bayern auch Verbissgutachten machen, dort hat es ja auch geklappt. Und das geht mit uns sicherlich Wald mit Wild. Das gehört einfach dazu zusammen. Die Wildtiere, das ist ein Ökosystem, da haben die Wildtiere natürlich ihren Platz, aber natürlich auch die scharfe Jagd dort, wo es nicht klappt. Dankeschön.
Danke, Herr Felser. Jetzt hat Herr Ebner sich zu Wort gemeldet.
Als der ungünstige Moment, trotz alledem, es ging um die Frage Wild- und Waldumbau. Also ich muss sagen, es geht an der Stelle nicht um entweder oder. Also diese Frage Wald und Wild oder Wald vor Wild oder so, die halte ich auch wieder für viel zu stark zugespitzt und polarisiert, sondern es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht um die Frage, wie wir das machen. Und da teile ich das Bedauern der Kollegen Wiese und Gehrig, dass die Koalition das mit dem Jagdgesetz nicht hinbekommen hat. Aber selbst der Entwurf wäre ja nicht ausreichend gewesen, an der Stelle mal die Debatte zu versachlichen. Da wäre es nämlich notwendig, dass man zwei Punkte reinschreibt, nämlich sagt die Natur oder die Verjüngung, das Aufwachsen aller Baumarten, also ein gemischtes Aufwachsen auch der Nebenbaumarten, muss ohne Zäunung auskommen. Da widerspreche ich ausdrücklich dem Herrn Felser, der sagt, ein einziges Reh genügt. Das ist, glaube ich, ein Märchen, aber keine Realität. Also das heißt, wir können das auch ohne Zäunung schaffen, mit einem guten Wildbestand, trotz alledem, der im Gleichgewicht steht auch. Und der zweite Punkt ist, damit wir da auf eine Versachlichung der Debatte kommen, ist es, glaube ich, schon notwendig, dass wir die verbindlichen Vegetationsgutachten einführen. Dann braucht man nämlich nicht vor Ort irgendwie sich nach Bauchgefühlen die Köpfe einschlagen, sondern kann sagen, wir haben diese Analyse und dann schauen wir doch mal, was die Ursachen sind. Dann mag das im einen oder anderen Fall durchaus auch was sein, was der Herr Busen angeführt hat, nämlich, dass es noch andere Ursachen der Wildbeunruhigung gibt. Und dann kann man sich gemeinsam darum bemühen, wie man die Probleme löst. Und ich glaube, so muss es sein. Allein die Büchse ist es nicht, aber sie wird schon auch ihren Teil dazu beitragen müssen.
Vielen Dank, Herr Ebner. Frau Tagmann, Sie hatten eben auch die Hand gehoben. Möchten Sie auch noch einen Abschluss?
Ja, ich versuche es ganz kurz. Also entgegen der AfD danke ich auch den Jägerinnen, die da sehr aktiv sind und übrigens auch überwiegend ehrenamtlich. Also insofern ist das tatsächlich etwas, was mich ein bisschen bewegt, weil ich halt auch in einem kleinen Dorf wohne, wo es relativ viele Jagdberechtigte gibt. Und ich weiß schon, dass das für die auch nicht so ganz einfach ist, wenn das Wild sozusagen nur als Schadfaktor diskutiert wird. Und ich habe immer mit dafür gestritten, dass tatsächlich das ein bisschen komplexer diskutiert wird. Was ich aber wirklich bedauere, ist, dass die Überlegung, die ja Frau Eigner in die Waldstrategie 2020 ja richtigerweise reingeschrieben hat, dass man auch mal über ein neues Leitbild Jagd diskutiert, dass man sich mal darüber verständigt, was soll denn Jagd, wie soll das ausgestaltet sein und so weiter, dass man das fallen gelassen hat, überhaupt nicht verfolgt hat. Ich war damals schon sehr gespannt, weil ich die Diskussion um die Jagd, die ja sehr emotional sind in der Regel, natürlich kenne, und ich war da schon sehr gespannt, wie wir da mit dem Leitbild weiterkommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich da ein bisschen grundsätzlicher rankommen müssen, weil ich will zum Beispiel auch als Linke, dass es eben nicht keine soziale Schranke für Jagd gibt, dass es also auch möglich ist, in einem Dorf für jemanden, der nicht viel Geld hat, die Jagd auszuüben und sich engagiert einzubringen. Ein Problem, was hier noch nicht genannt wurde, will ich hier nochmal ergänzen. Wir haben natürlich auch relativ viele Jägerinnen und Jäger, die jetzt nicht vor Ort sind, die nicht vor Ort verankert sind, und das macht es durchaus etwas schwieriger, die Verständigung, die hier eingefordert wird, richtigerweise herbeizuführen. Also insofern müssen wir uns, glaube ich, über das Thema Jagd ein bisschen intensiver austauschen, aber zweifellos ist das Gegenteil eines Fehlers auch ein Fehler. Das heißt also, einfach laufen lassen wird nicht funktionieren, aber jetzt so zu tun, als ob die Büchse das alles löst, da bin ich an der Stelle zumindest bei Herrn Ebner, wird das auch nicht hinkriegen.
Vielen Dank Ihnen. Wir werden nicht die Jagd jetzt weiter diskutieren, sondern die nächste Frage, die in Slido die meisten Likes hat. Die geht als Einstieg an Herrn Busen, an die FDP, aber ich erwarte, dass Sie alle sich sicherlich auch wieder dazu äußern werden.